Ich lese jetzt den Text, der die Grundlage für die Predigt bilden wird. Und der Text heute steht in dem ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 1 bis 14. Sie sind auch hier mitzulesen in dem Zettel, der am Ausgang ausgegeben wurde. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Gehe, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte.
Himmlischer Vater, bitte lass uns nun in deinem Wort die Herrlichkeit des Christus sehen und von ihr verändert werden. Amen. Ja, leider haben wir heute keine Folien. Mir hat es zeitlich nicht gereicht, und überhaupt war es eine etwas chaotische Woche, die zu der Predigt vielleicht ganz gut passt, wie wir das später sehen werden. Aber wir leben in einer Welt, in der wir unseren Weg durch Sinneswahrnehmungen zurechtfinden, Das gilt natürlich nicht nur für uns Menschen, sondern für alle Geschöpfe. Und auch wenn Menschen und Tiere oft mehrere Sinnesorgane zur Verfügung haben, dann orientieren sie sich doch primär an einem ihrer Sinne. Hunde schnuppern sich von Laternenpfahl zu Laternenpfahl. Schnecken finden ihren Weg durch Fühler. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass sich Zugvögel am Magnetfeld der Erde orientieren können. Stimmt das? Kann das jemand bestätigen? Ja. Also zumindest glaube ich, wenn es nicht wahr ist, dann glaube ich es wenigstens nicht als Einziger. Auch wir als Menschen sind natürlich mit vielen Sinnesorganen gesegnet, und wir haben sicherlich als primäres Organ nicht unsere Nase, sondern unser Sehen. Kein Mensch tappt gerne im Dunkeln, weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne. Und das merkt man spätestens, wenn man mal mit Kindern blinde Kuh spielt. Irgendwann will man nur noch das Tuch abreißen und endlich was sehen. Wir haben ein Bedürfnis zu sehen. Sehen gibt uns Halt und Orientierung. Sehen schenkt Gewissheit. Und für Christen wie auch für Menschen aus anderen Religionen ist das ein spannendes Thema. Denn die Welt, von der wir reden, die Welt, an die wir glauben, ist eben gerade nicht sichtbar. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Dieses Spannungsfeld zwischen Glauben und Schauen kann manchmal dazu verleiten, dass man sich doch lieber an etwas, was man konkret sehen kann, festhält, als an einer unsichtbaren Welt. Umso wichtiger ist für uns die Frage heute auf dem Handzettel: Siehst du die Herrlichkeit Gottes? Wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen, dann kann uns das ungeahnte Sicherheit schenken. Wenn wir wissen, wohin wir blicken sollen und wo wir Gott erkennen können, dann gibt uns das Gewissheit in einer ungewissen Welt und Orientierung in einer Welt, in der viele Stimmen schreien: Mir nach! Von der Gefahr, wenn wir Gottes Herrlichkeit aus dem Blick verlieren, haben wir gerade in der Lesung gelesen. Dort meint sich Israel in einer Krise zu befinden. Mit Gott haben sie in den letzten Monaten ihre Erfahrungen gemacht. Er hat Israel durch die 10 Plagen aus Ägypten befreit. Er hat die Ägypter im Schilfmeer besiegt. Er ist ihnen in einer Wolkensäule vorangegangen bis zum Berg Sinai, wo seine Gegenwart auf dem Berg sie dann aber in einen solchen Schrecken versetzt hat, dass sie Mose anflehen: Rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Manchmal kann sehen so sehr verunsichern, dass eine Nummer kleiner auch okay ist. Die Israeliten haben Gottes Herrlichkeit erlebt, doch nun fürchten sie sich vor dieser ultimativen Realität, wenn man so will, vor diesem Gott, der ihnen da so unvergleichlich mächtig auf dem Berg Sinai erscheint. Sie fürchten um ihr Leben. Sie haben sich noch nicht entschieden, ob sie diesem mächtigen Gott trauen können. Deshalb soll lieber Mose mit ihm reden. Gott halten sie damit lieber auf Distanz. Doch als nun Mose schon viel zu lange für ihr Empfinden auf diesem Berg mit diesem furchterregenden Gott redet, da scheinen sich ihre schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. Und hier in Vers 1 sagen sie: Wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat. Gott ist nicht zu trauen. Mose hat sich in nichts aufgelöst, vielleicht durch Gottes Zutun. Deshalb brauchen sie einen neuen Anführer, ein goldenes Kalb. Ohne Vertrauen auf dem unsichtbaren Gott wird ihnen ihr Bedürfnis nach sichtbarer und greifbarer Gewissheit in Form des Kalbes letztlich zum Verhängnis. Sie vertauschen die Macht und Majestät des wahren Gottes, seine Herrlichkeit, wenn man so will, mit der Herrlichkeit eines goldenen, glänzenden, jungen Bullen. Es ist eben nicht alles Gott, was glänzt. Man kann sich natürlich fragen, wie Israel so leicht irrational auf den Gedanken kommen könnte, dass sie einfach Gott mit einem goldenen Kalb vertauschen könnten. Man kann sich auch fragen, warum dieser Gott denn überhaupt so launig sein sollte, wie ihn die Israeliten sich vorstellen. Dass er zuerst das Volk aus Ägypten befreit, nur um sie dann in der Wüste versauern zu lassen. Dass er Mose zu sich ruft, nur um ihn dann umzubringen. Doch was für uns schwer nachvollziehbar erscheinen mag, goldene Kälber und launische Götter, damit sind die Israeliten in Ägypten aufgewachsen. Und vielleicht denken auch wir manchmal an Gott als einen launischen Gott. Man weiß nie genau, wie man mit ihm dran ist. Für die Israeliten jedenfalls scheint das goldene Kalb eine gute Idee zu sein. So ein goldenes Kalb wird sicherlich umgänglicher als Mose sein, der ja auch öfter mal ziemlich klare Ansagen gemacht hat. Es sieht auch prachtvoller aus, prachtvoller als Mose sowieso, aber auch prachtvoller als ein unsichtbarer Gott. Und ganz sicherlich weniger furchteinflößend, aber trotzdem noch beeindruckend genug, um als Anführer durchzugehen. Das Kalb ist Gott, aber eine Nummer kleiner, heruntergedimmt, handlicher, stark genug, um anzuführen, aber nicht so extrem, dass man Angst vor ihm haben müsste. Dieses schöne, glänzende, goldene Kalb ist Gott auf eine handliche Größe getrimmt. Heute käme er mit Smartphone-App. Doch so sehr sie sich auch einen handlichen, kontrollierbaren Gott wünschen, einen sichtbaren Gott mit sichtbarer Herrlichkeit. Es ist eben nicht alles Gott, was glänzt. Und dass ihnen dieses Kalb Sicherheit und Führung verheißt, Gewissheit in ungewissen Zeiten, das ist reines Wunschdenken. Auch Aaron scheint das vage zu dämmern, wenn wir uns das hier weiter anschauen. Er scheut den kompletten Bruch mit Jahwe und deshalb ruft er in Vers 5 ein Fest für den Herrn aus. Und an der Schreibweise sehen wir, dass er damit immer noch denselben Gott meint, mit dem Mose sie in Verbindung gebracht hat. Aaron steht unter enormem Druck vom Volk und beschließt deshalb, dass der gesellschaftliche Druck eben Kompromisse verlangt. Seine Lösung ist diese Mischreligion, die uns hier begegnet. Eine Mischreligion, die Gottes Gebote ignoriert. Hier bricht er gleich die ersten drei der 10 Gebote. Allen voran das Gebot, du sollst hier kein Abbild machen und es nicht anbeten. Eine Mischreligion allerdings, die weiterhin vorgibt, den wahren Gott anzubeten. Eine Mischreligion auch, die den gotternannten Mittler Mose durch ein Kalb ersetzt. Kurzum, eine Mischreligion, die ein unmögliches Spagat zwischen dem Willen des Volkes und dem Willen Gottes darstellt. Auch wir leben in ungewissen Zeiten. Gerade als christliche Gemeinde merken wir immer öfter, wie unsere Gesellschaft ins Wanken gerät, weil ihr immer mehr der alte christlich-ethische Teppich unter den Füßen weggezogen wird, der gesellschaftliche Druck steigt und mit ihm vielleicht auch das Gefühl, Kompromisse eingehen zu müssen. So wie Aaron damals. Mose war nicht einmal 40 Tage auf dem Berg verschwunden. Unser Mittler, Jesus, ist seit fast 2000 Jahren nicht zurückgekehrt. Vielleicht sehen auch wir uns nach etwas mehr Sichtbarem, nach etwas Greifbarerem, einem festen Anker in stürmischen Zeiten. Aaron schafft eine Mischreligion, wie sie auch heute anzutreffen ist. Eine Mischreligion, in der Gottes klare Gebote und seine Offenbarung in der Bibel kaum eine Rolle mehr spielen. In der unser Mittler durch eine vermeintlich bessere Vermittlung von Gottes Gegenwart ersetzt wird, zum Beispiel durch Musik oder durch unsere Gefühle. Sie vermitteln uns Gott und Gottes Gegenwart. Kurz, eine Mischreligion, die wie damals vor dem klaren Bruch zurückscheut, in der trotzdem weiter so getan wird, als würde man immer noch den Gott der Bibel anbeten, sprich eine Mischreligion der Augenwischerei, in der wahre Gott schon lange durch ein goldenes Kalb ersetzt wurde. Und bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen, sollten wir vielleicht uns selbst fragen, was gibt uns Halt in dieser ungewissen Zeit? Und was sind die goldenen Kälber, die bei uns in ihrer vermeintlichen Herrlichkeit glänzen? Was sind die goldenen Kälber in unserer Gemeinde? Und die Fragen, die wir uns dazu stellen sollten, sind zum Beispiel, wovon versprechen wir uns mehr Gewissheit für ein leichteres Leben? Stellen wir vielleicht das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Gewissheit über Gott selbst, sodass Sicherheit und Stabilität unser Gott wird. Und wir jedes Risiko scheuen, wenn Gott uns hinausführt in ungewisses Terrain. In dieser Welt suchen wir nach konkreter und wahrnehmbarer Sicherheit. Das ist verständlich. Wir sehen uns nach innerer Sicherheit und äußerer Sicherheit. Wir sehen uns nach Sicherheit im Alter, nach Sicherheit. Sicherheit ist ein großer Segen, der von Gott kommt. Und als Land waren wir schon lange und sind auch jetzt noch auf außergewöhnliche Weise mit viel, viel Sicherheit gesegnet. Doch nichts kann die wahre Sicherheit, die nur Gott schenkt, ersetzen. Kein goldenes Kalb, aber auch keine Familie, kein Netzwerk an einflussreichen Personen, auch kein Kanzler, keine Partei, kein Staat, keine Renten- oder Krankenversicherung oder sonst irgendeine Versicherung und auch keine Einwanderungspolitik. So sehr man in diesen Bereichen weise und unweise Entscheidungen treffen kann, dann kommt unsere wahre Sicherheit von unserem Vater, von Gott. Und wir als Christen sind gerade in ungewissen Zeiten aufgerufen, nicht den goldenen Kälbern und Patentlösungen dieser Welt hinterher zu rennen, sondern uns zuerst dem unsichtbaren Gott anzuvertrauen. Denn so verherrlichen wir ihn heute, so wird an unserem Glauben Gottes Herrlichkeit sichtbar, dass andere sie sehen können. Die Anbetung des goldenen Kalbs damals ist der absolute Tiefpunkt in der jungen Geschichte Israels und er ist eine Warnung für uns, eine Warnung vor allem, wenn wir uns Gottes Reaktion von Vers 7 an anschauen. In Vers 7 lesen wir, da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Diese Menschen vergleichen mich mit einem gegossenen Kalb. Man hört den Abscheu und die Beleidigung, wenn der wahre Gott sich durch eine billige Kopie ersetzt sieht. Und habt ihr gemerkt, dass Gott das Volk nicht mehr als sein Volk bezeichnet? Es ist, als ob er zu Mose sagen würde, sie haben den Bund mit mir gebrochen, Mose, ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Von jetzt an seid ihr auf euch allein gestellt. Von jetzt an seid ihr nicht mehr mein Volk, von jetzt an sind sie dein Volk, Mose. Doch das ist nicht alles, wenn wir in Vers 9 weiterlesen. Der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Gott hat diesem Volk einen einzigartigen Platz in der Welt zugeteilt. Sein besonderes Eigentum sollte es sein. Doch an dieser Stelle empfindet er vor allem eins, Abscheu. Und die Frage für uns ist vielleicht, können wir Gottes Zorn überhaupt nachempfinden? Haben wir begriffen, wie beleidigend Götzendienst und Bundesbruch auf diese Weise in Gottes Augen ist? Man sollte hier nicht meinen, dass Gott mit Mose spielt, wenn er sagt, dass er das Volk verzehren will. Das ist sein Ernst. Gott ist bereit, das Volk zu vernichten. Und ich denke, das wird viele unter uns erschrecken. Vielleicht empfinden wir diese Drohung sogar als überzogen. Gott jemanden umbringen, weil er ein goldenes Kalb anbietet. Vielleicht geht es uns an dieser Stelle so ähnlich wie dem Volk am Berg Sinai, dass wir vor Gott erschrecken. Dass wir seine Macht lieber aus unserer Erfahrungswelt verdrängen, lieber auf Distanz halten. Lieber ein Kalb, das uns aus der Hand frisst, als dieser furchterregende Gott. Ich denke, Freunde, diese Stelle hier erfordert von uns ein Umdenken. Dass wir die ernsthaften Konsequenzen der goldenen Kälber damals und heute dafür erkennen, was sie sind und sie mit derselben Abscheu meiden. Sicherheit können sie vor einem zornigen Gott nicht bieten. Diese goldenen Kälber, sie bringen nichts als Zerstörung über uns. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass tatsächlich Menschen sterben. Eine Plage kommt über das Volk und es wird gedemütigt. Bis heute tragen Israeliten keinen Schmuck, weil er ihnen abgerissen wird. Und wenn wir weiterlesen, was wir jetzt aus zeitlichen Gründen nicht können, dann sehen wir, dass die Tafeln des Bundes zerschmettert sind und mit ihm die besondere Beziehung mit Gott. Gott will nicht mehr ihr Gott sein. Alles scheint verloren. Und doch, wenn wir nochmal zurückgehen zu Vers 10, dann sehen wir dort ein kleines Fünkchen Hoffnung. Denn dort sagt Gott zu Mose, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Das Einzige, was Gott an dieser Stelle zurückhält, ist Mose selbst. Lass mich. Aber was, wenn Mose Gott nicht lässt? Gott sagt, lass mich und ich will dich zum großen Volk machen. Was für eine Versuchung für Mose. Er ist die einzige Hoffnung des Volkes. Doch hier bekommt er das Angebot seines Lebens. Hier verheißt Gott dem Mose einzigartige Herrlichkeit. Die Zukunft von Israel hängt hier am seidenen Faden. Sie hängt davon ab, wird Moses dieses Angebot annehmen? Oder wird er es ausschlagen? Die Zukunft von Israel hängt aber auch daran, ob Gott bereit ist, einen anderen Weg einzuschlagen, den Mose vorschlägt. Am Ende, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, am Ende wird Israels Zukunft tatsächlich gerettet. Und zwar auf eine Weise, auf die Gottes Herrlichkeit uns mit einem Schlag ganz deutlich vor Augen steht. Denn auf einmal wird klar, dass Gottes Herrlichkeit ganz anders ist als der Glanz eines goldenen Kalbs. Und nicht nur Gottes Herrlichkeit wird in Israels Rettung offenbar, sondern auch die Herrlichkeit von Mose. Und unser nächster Punkt heißt Gottes Herrlichkeit und die Herrlichkeit von Mose. Beginnen wir mit der Herrlichkeit von Mose. Als das Volk seine besondere Stellung vor Gott verspielt, da erweist Mose sich als einziger qualifiziert, um als Vermittler zwischen Gott und dem Volk einzutreten. Und wir sehen, in Mose werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, aber dazu gleich später. In den Versen 11 und 12 in der Lesung sehen wir, wie Mose sich für diese besondere Stellung qualifiziert. Dort sehen wir, dass Mose sich zuerst nicht um das Volk sorgt. Er streitet gar nicht ab, dass das Volk die angedrohte Todesstrafe verdient hätte. Aber er erkennt auch, dass damit Gottes Ruf gefährdet wäre. Seine Widersacher, sagt er hier, in Ägypten, würden abfällig und spöttisch über ihn reden. Das größte Anliegen Moses ist die Herrlichkeit Gottes. Und das qualifiziert ihn vor einem Volk, das Gottes Herrlichkeit verspielt hat, durch ein Kalb. Und so erhält er diese einzigartige Vermittlerrolle zwischen Gott und Israel, die das Volk letztlich errettet. Mehrmals vermittelt er, wenn wir weiterlesen würden, ich weiß nicht, ob ihr die Kapitel gelesen habt, es lohnt sich immer, mehrmals vermittelt er da in diesem Abschnitt dann zwischen Gott und dem Volk Israel und erreicht, dass Gott ihnen ihre große Sünde vergibt. Er erreicht, dass Gott den Bund erneuert und dass er trotz dem Vorgefallenen in ihrer Mitte wohnen wird, wenn sie ins gelobte Land einziehen. All das führt schon zu einer einmaligen Stellung für Mose in Israel und damit zu großer Herrlichkeit. Doch die größte Herrlichkeit erfährt er dadurch, dass er so nah wie überhaupt jemand im Alten Testament daran kommt, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wir sind immer noch auf der Spur. Wie siehst du die Herrlichkeit Gottes? Und Mose ist ganz nah dran. Auch Mose ist ein Mensch, und er sehnt sich danach, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Auch er gewinnt daraus Gewissheit und Zuversicht, wie wir alle. Wenn wir etwas sehen, dann ist es einfacher, uns daran festzuhalten, als wenn es unsichtbar ist. Und deshalb lesen wir in Kapitel 33, Vers 18, oh, das ist hier gar nicht mehr drauf, das tut mir leid, in Kapitel 33, Vers 18 sagt er zu Gott, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, in Vers 19, ab Vers 19, ich will alle meine Güte vor deinem Gesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Mose ist ganz nah dran. Aber es gibt auch einen Grund, warum Gott seine Herrlichkeit vor Mose und vor uns, kann man hinzufügen, verbirgt. Und den finden wir in Vers 20, denn dort heißt es, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche. In der Stiftshütte war auch den Menschen der Zutritt zum Allerheiligsten verwehrt. In die eigentliche Gegenwart Gottes war sie verwehrt. Und jeder, der sich dort Zutritt verschaffen will, wird mit dem Tode bestraft. Gott kann man nicht sehen. Und nur zusammenfassend von letzter Woche will ich dazu sagen, dass nach biblischer Auffassung alle Menschen gegen Gott rebelliert haben und ihn deshalb Gott den Zutritt zu ihm verwehren. Kein Mensch kann zu Gott und leben, das sagt er hier. Wenn wir also uns diese Frage anschauen, siehst du die Herrlichkeit Gottes, dann scheint es erst einmal, als wäre die Antwort nein, können wir doch gar nicht. Und doch darf Mose Gottes Herrlichkeit zumindest auf indirekte Weise sehen. Und zwar gleich zweifach. Die sind hier erwähnt. Erstens, indem er hinter der Herrlichkeit her sieht. Er blickt ja hinterher. Und zweitens, indem der Herr selbst ihm den Namen des Herrn verkündigt. Der Name drückt den Charakter Gottes aus. Und das scheint etwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun. Man fragt sich vielleicht, wie diese Herrlichkeit von hinten ausgesehen haben mag. Doch wenn wir weiterlesen, wie diese Begegnung am nächsten Tag tatsächlich stattfindet, da erwartet uns eine Überraschung. Denn dieses Hinterherblicken, die visuelle Erfahrung, wenn man so will, die wird dort überhaupt nicht erwähnt. In Kapitel 34, Vers 5, das habt ihr auch hier, heißt es, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Warum wird von diesem Hinterhersehen überhaupt nichts erwähnt? Nun, ich denke, das Hinterherblicken hinter Gottes Herrlichkeit spielt sicherlich eine Rolle, sonst hätte Gott es nicht erwähnt. Mit dem Hinterherblicken erfüllt Gott ja den großen Wunsch nach dem Schauen, nach der visuellen Erfahrung, die das Volk am Anfang zum Götzendienst verleitet hat. Und im übertragenen Sinne können auch wir heute die Herrlichkeit Gottes zwar nicht direkt sehen, aber wir können ja hinterherblicken. Wie? Indem wir genau das tun, was Moses getan hat. Er hat die Herrlichkeit von hinten gesehen. Er hat, wenn man so will, ihr Wirken gesehen, aber nicht die Herrlichkeit selbst. Auch wir können Gottes Herrlichkeit hinterherblicken, indem wir wahrnehmen, wie er in der Welt wirkt. Gottes Herrlichkeit ist auch heute noch, wenn auch etwas weniger unmittelbar, dann doch auf prinzipiell dieselbe Weise sichtbar. Vielleicht müssen wir einen Blick dafür einüben, damit wir in unserem Leben hier das Wirken Gottes wahrnehmen, damit wir Gottes Herrlichkeit hinterherblicken. Wenn wir sein Wirken erkennen, dann blicken wir seine Herrlichkeit hinterher. Und das kann auch für uns ein Gegenmittel sein in Zeiten der Ungewissheit, wenn wir uns Sicherheit wünschen, damit wir nicht bewusst oder unbewusst goldenen Kälbern hinterherrennen. Wenn wir uns am Wirken Gottes orientieren, wenn wir es zuerst erkennen und dann daraus Hoffnung schöpfen, dann erkennen wir ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes an seinem Schaffen und Tun in dieser Welt. Und eine besondere Weise des Hinterherblickens, die wir sicherlich alle einüben sollten, ist dabei der Blick zurück auf das Kreuz und auf die Auferstehung. Denn gerade dort wird ja die Herrlichkeit Gottes am deutlichsten offenbar. Und diesem Wirken von Gottes Herrlichkeit dürfen auch heute noch nachsinnen, sollen wir nachsinnen und darüber reflektieren und so der Herrlichkeit Gottes hinterherblicken. Ja, Jesus ist gekreuzigt und gestorben und auferstanden vor 2000 Jahren. Aber wir können ja hinterherblicken und wir können immer noch die Herrlichkeit Gottes darin schimmern sehen. Und wer weiß, vielleicht ist deshalb hier im Alten Testament eine Lücke ausgespart worden, damit wir die Herrlichkeit nicht in der Begegnung zwischen Gott und dem Mittler des alten Bundes, nämlich Moses, suchen, sondern in der Begegnung zwischen Gott und dem Mittler des neuen Bundes, mit Jesus, dort am Kreuz und in der Auferstehung. Das war also das Hinterherblicken. Und wie wir schon gesehen haben, wird der Name des Herrn sehr viel deutlicher und ausführlicher behandelt. Der Name, den er ausruft, als er dort Mose in der Felsenkluft beschützt und ruft: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Hier sehen wir eine Spannung im Charakter Gottes. Hier ist Strafe und Vergebung, Stärke und Barmherzigkeit, Geduld und Zorn. Wie wird sich das auflösen? Wie wird Gott beidem gerecht, dem Zorn und der Vergebung? Wieder werden wir ins Kreuz geführt, denn dort sehen wir die Stärke Gottes über seine Feinde. Wir sehen seine Gnade, die er uns zukommen lässt, und den Zorn, den Jesus am eigenen Leib erfährt. Wir sehen alles, was hier im Charakter Gottes beschrieben wird, am Kreuz. Dort sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen also die Herrlichkeit Gottes auf zwei Weisen, und gleich kommen wir noch zu einer dritten. Erstens, indem wir Gottes Herrlichkeit hinterherblicken. Dann können wir die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Zweitens, indem wir den Charakter Gottes erkennen und erkennen, wie er am Kreuz seine Erfüllung findet. Und drittens sehen wir ihn, wenn wir weiterlesen. Im letzten Abschnitt lesen wir Kapitel 34, Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Moses nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Sprich, im Angesicht von Moses sehen wir die Herrlichkeit Gottes reflektiert. Weiter geht's. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen, so wie als sie Gottes Herrlichkeit erleben. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Moses hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Auf einmal dürfen die Israeliten die Herrlichkeit Gottes doch noch sehen. Zumindest reflektiert im Gesicht von Mose, wie es glänzt und leuchtet von der Begegnung mit Gott. Doch wir sehen hier, dass Moses manchmal eine Decke auf seinen Kopf über sein Haupt wirft und manchmal es abnimmt. Habt ihr gesehen, wann er es aufhat? Wenn er zu Gott hineingeht, dann hat er die Decke unten. Und wenn er dann hinauskommt und dem Volk mitteilt, was Gottes Worte mitteilt, da hat er sie auch noch ab. Erst wenn er dann wieder zum normalen Alltag übergeht, wenn man so will, legt er die Decke wieder auf sein Angesicht. Wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes? wenn der Vermittler Gottes die Worte Gottes weitergibt. Sonst nirgends. Nur wenn sie Gottes Wort hören, durch den Vermittler, sehen sie die Herrlichkeit Gottes. Die Botschaft für Israel ist klar. Die Herrlichkeit Gottes sehen sie nicht in einem glänzenden Kalb, sondern im Angesicht ihres Vermittlers Mose, wenn der die Worte Gottes verkündigt. Genau auf dieselbe Weise sehen auch wir heute die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir im Glauben zu Jesus Christus hinblicken, wenn er uns Gottes Wort weitergibt. Und ich denke, das ist für uns ein dreifaches Gegenmittel, wie wir uns vor goldenen Kälbern schützen können. Erstens, indem wir seine Herrlichkeit hinterherblicken. Das heißt, indem wir nachsinnen und reflektieren über sein Wirken in dieser Welt und vor allem am Kreuz. Zweitens im Charakter Gottes und wieder vor allem in der Art und Weise, wie er am Kreuz offenbart wird. Und drittens in der Begegnung mit unserem Vermittler, mit Jesus, der uns das Wort Gottes schenkt. Er ist das Wort. In der Begegnung mit unserem Vermittler Jesus werden wir eine Herrlichkeit erleben, die heller strahlt als die von Mose. Eine Herrlichkeit, die nicht vorübergeht, so wie die von Mose irgendwann vorbei war, sondern die in alle Ewigkeit strahlt. Und so sollten wir es vor allem darauf anlegen, dass wir unsere Sicherheit, unsere Gewissheit in ungewissen Zeiten bei ihm suchen. Also lasst uns in ungewissen Zeiten nicht den goldenen Kälbern dieser Zeit hinterherlaufen. Mir scheint, wir leben in einer Zeit, in der es viel Aufruhr gibt, viel Unsicherheit, in der auch Extreme in unserer Gesellschaft immer mehr zutage treten und man ist vielleicht versucht, seinen Erlöser hier oder dort zu finden, seine Sicherheit hier oder dort. Gott schenkt uns Sicherheit und darauf sollten wir uns verlassen. Und durch seinen Sohn hat er uns, die wir einst weit weg waren von ihm, zu ihm zurückgeholt. Und dieser Vermittler hat nicht wie Moses nur darum gebeten, dass die Sünden vergeben wurden, sondern er ist dafür gestorben. Wir dürfen viel größere Sicherheit haben, indem wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Er ist zwar unsichtbar, aber er kommt uns im Wort nahe. Und wir sehen sein Wirken mit Augen des Glaubens, jeden Tag aufs Neue. Also lasst uns diesen Blick einüben. Warum beten wir nicht noch zum Abschluss? Himmlischer Vater, du kennst unsere Schwäche. Du weißt, dass auch wir uns nach Sicherheit sehnen, nach Gewissheit, so wie das Volk Israel damals. Wir sollten nicht denken, dass wir stärker sind als sie, und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, damit wir die Gefahren erkennen, wo wir unsere eigenen goldenen Kälber schaffen, wo wir uns nach Sicherheit sehnen und vielleicht die Sicherheit und Stabilität selbst zum Gott machen. Bitte hilf du uns, dass wir unsere Sicherheit bei dir suchen. Bitte hilf uns durch die Mittel, die du uns geschenkt hast, dass wir mit offenen Augen des Glaubens dein Wirken in dieser Welt erkennen können und so deine Herrlichkeit erkennen können. Und dass wir mit offenen Augen deinen Charakter erkennen können, vor allem wie er am Kreuz offenbart wurde. Und schenk du uns die regelmäßige Begegnung mit unserem Vermittler Jesus, dessen Herrlichkeit noch heller strahlt als die von Mose und nie vergeht. Stärk uns auf diese Weise und behüte uns davor, uns Götzen zu machen und ihnen nachzufolgen. Wir bitten dies um deines Namens willen und um deiner Herrlichkeit willen und in Jesu Namen. Amen.